Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe auch ein paar Freunde von der Bibelschule mitgebracht. Und danke für diesen Gottesdienst. Denn ich durfte jetzt schon erleben, wie er genau das tut, worüber ich gleich sprechen werde. Denn ich kam hierher und die Techniker kümmerten sich um mich. Die haben geguckt, dass das mit der PowerPoint alles funktioniert. Die haben mich schön verkabelt. Dann durfte ich die Musik und den Gesang hier im Gottesdienst genießen, durfte Gottes Wort hören und selbst von den Kindern, ja, durfte ich einen Dienst hören und erwarten. Und ja, so habt ihr viele einfach etwas zu diesem Gottesdienst beigesteuert. Und so durfte ich erleben, wie ihr mir gedient habt. Und mir wurde gesagt, dass ihr euch gerade in einer Predigtreihe durch geistliche Übungen oder übergeistliche Übungen befindet. Und ich wurde gebeten, über den Dienst am nächsten zu sprechen. Und hier im Gottesdienst konnten wir schon genau das sehen, wie ihr euren Nächsten, wie ihr einander gedient habt. Wir konnten sehen, wie sowas aussehen kann. Ihr habt mir und jedem hier im Raum gedient und jetzt bin ich an der Reihe und möchte meinem Nächsten dienen und das seid ihr. Und dafür möchte ich mit euch in einen Text hineinschauen, den wir in 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11 finden. Aber bevor wir das lesen, würde ich gerne an euch als Zuhörer ein paar Worte richten. Vielleicht sitzt du hier und du bist schon aktiv im Dienst in der Gemeinde dabei. Du kennst deine Gaben, du weißt, dass wenn ihr über geistliche Übungen sprecht, dass das Dienen nicht gerade die Baustelle in deinem Leben ist. Du weißt, wie wichtig es ist zu dienen. Du kennst deine Aufgaben und du erfüllst sie auch. Also bei dem Thema kann dich eigentlich nichts mehr überraschen. Du weißt schon alles. Vor der Bibelschule habe ich eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Und da war es so, dass wir alle paar Wochen immer wieder so eine Mail bekamen mit einem Link für einen Test. Und da ging es um verschiedene Felder zur Arbeitssicherheit, also sowas wie ein ergonomischer Arbeitsplatz. Was sollte man tun, wenn es brennt? Oder wie geht man mit Starkstrom um? Was gibt es da für Gefahren? Und so weiter. Und jedes Mal mussten wir da so einen Test machen und der bestand aus zwei Teilen. Erstmal so ein circa 10- bis 15-minütiger Informationsteil, wo man sich ein Video ansehen und anhören konnte, wo man über dieses Thema informiert wird. Und dann ein kleiner Test mit fünf simplen Fragen, den man ablegen musste. Und man konnte diesen Test unbegrenzt oft wiederholen. Man durfte also auch Fehler machen und durchfallen und man konnte dann einfach einen neuen Versuch starten. Aber man musste ihn bestehen, um diese Aufgabe abzuschließen. Wenn man das nicht machte, dann blieb diese Aufgabe offen und man wurde immer wieder durch Erinnerungsmails daran erinnert und irgendwann wurde der Vorgesetzte informiert, dass diese Aufgabe noch offen steht. Und es waren, wie gesagt, immer wieder alle paar Wochen dieselben Infos, dieselben Tests. Und das Lustige daran ist, dass man diesen Informationsteil überspringen konnte. Also man konnte direkt zu diesem einfachen Test übergehen. Und ich und auch viele meiner Kollegen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir das versucht haben. Wir haben das gemacht, um uns Zeit zu sparen. Aber wir mussten feststellen, ich kriege diesen simplen Test nicht hin. Und das, obwohl ich diesen Test zum 100. Mal mache und obwohl ich das alles schon weiß und schon mal gehört habe, es funktioniert einfach nicht. Und anstatt sich 10 Minuten hinzusetzen und das richtig zu machen, so wie es vorgesehen war, dass man sich diese Informationen noch einmal anschaut, wollte man direkt zum Test übergehen. Und ja, dann ging es darum, Schritt 1 im Brandfall ist das, Schritt 2 ist das und man hat es einfach nicht gebacken gekriegt. Und so saß man am Ende eine Dreiviertelstunde dran und die Zeit hätte man sich sparen können, weil man einfach ein bisschen zu vorschnell war. Wenn du im aktiven Dienst in der Gemeinde bist, dann nimm dir heute doch die Zeit, dass du das, was du sowieso schon weißt, einfach nochmal vertiefst. Das wird immer wieder nötig sein, um deinen Dienst besser zu machen. Und es bleibt einem vielleicht dann auch manch eine schlechte Erfahrung erspart, weil man einfach dachte, man wüsste sowieso schon alles. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du würdest gerne dienen. Du möchtest etwas für Gott machen und du möchtest auch etwas hier in der Gemeinde beisteuern, den anderen dienen. Du bist motiviert, aber du weißt nicht so richtig, wo du anfangen sollst. Du weißt nicht so richtig, was Gott von dir erwartet, wie genau du dienen sollst oder was er von dir möchte. Wir möchten auch darüber ein bisschen sprechen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du bist kein offizieller Teil dieser Gemeinde. Du bist kein offizielles Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft. Aber dir ist auch schon aufgefallen, wie viele sich hier beteiligen, um den Gottesdienst mitzugestalten. Wie viele sich hier ehrenamtlich engagieren. Wie viel Mühe sich die Leute geben, auch etwas Schönes für die Kinder zu machen. Und wie sie auch außerhalb des Gottesdienstes füreinander da sind und einander dienen. Und womöglich hast du auch schon hier und da mit angepackt und etwas beigesteuert, wo du konntest. Der Predigttext hat auch dir etwas zu sagen. Lasst mich vorlesen aus 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Dort steht: Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der erste Punkt unserer Predigt lautet auch so wie der Titel: Dienst am Nächsten. Und dafür schauen wir uns den ersten Teil von Vers 10 an. Da stand: Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, der schreibt hier an verfolgte Christen, an verfolgte Gemeinde. Und er versucht ihnen zu erklären, wie sie mit Leid und mit Verfolgungen in ihrem Leben umgehen sollen. Und Verfolgungen und Leid sind ein Teil von dem, wovon Jesus gesagt hat, das wird passieren, bevor ich wiederkomme. Also Leid und Verfolgung sind ein Zeichen der Endzeit, also der Zeit des Endes, der Zeit, ein Zeichen dafür, dass das Ende näher rückt und dass Jesus bald wiederkommen wird. Und Petrus, er beurteilt die Zeit und er beurteilt die Umstände und er schlussfolgert, dass das Ende näher kommt und er sagt ihnen jetzt, was sie tun sollen, was jetzt zu tun ist. Ab Vers 7 in diesem Kapitel spricht er darüber und dort sagt er: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Petrus sagt, das Ende ist nahe. Ich bin kein Experte, was die Endzeitlehre anbelangt und ich mag es auch nicht, irgendwelche Theorien aufzustellen, wann Jesus genau wiederkommen wird. Aber eins weiß ich, dass wenn Petrus sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, dann sind wir heute 2000 Jahre später noch näher dran als er. Und wenn man so über die Endzeit spricht und was damit zusammenhängt, dann kann es sein, dass die Leute aufspringen und dass sie Panik bekommen, wie wild gewordene Hühner im Hühnerstall. Und damit das nicht so ist, sagt Petrus ihnen genau, was sie jetzt tun sollen. Er sagt dann: Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Wenn es auf das Ende zugeht, dann sollen Christen im Grunde genau das tun, was sie sowieso schon die ganze Zeit getan haben. Betet, liebt euch, seid gastfreundlich und dient einander. Denn unser Vers kommt direkt im Anschluss, Vers 10. Das verrät uns schon mal eine Sache über den Dienst, nämlich ein legitimer Grund, nicht zu dienen, ist sehr schwer zu finden. Petrus sagt, Christen, die schwer verfolgt werden, die großes Leid erlebt haben und die dem Ende ins Auge blicken, dient einander, dient eurem Nächsten. Wenn wir also auf unsere Umstände schauen und sowas sagen wie, es ist gerade schwierig mit dem Dienst, ich habe gerade viel um die Ohren, das Studium ist so aufwendig oder der Hausbau steht gerade an, auf der Arbeit ist so viel los oder vielleicht so etwas wie, ich bin alt geworden, ich habe schon so viel gemacht, jetzt sind einmal die anderen dran und wir uns dann komplett aus dem Dienst zurückziehen, frage ich mich, ob das wirklich gute Gründe sind, den Dienst zu verweigern. Ich sage nicht, dass man jede Aufgabe annehmen muss, die einem angeboten wird und dass jeder alles machen muss. Aber sich komplett aus dem Dienst zurückzuziehen und mit dem Dienst aufzuhören, ist sehr fragwürdig. Verfolgte, leidende Gemeinde in der Endzeit wird hier aufgefordert, dem Nächsten zu dienen. Was für Argumente oder was für Ausreden haben wir manchmal, nicht zu dienen? Dieser erste Punkt, Dienst am Nächsten, ist auch angelehnt an die erste Aufforderung in unserem Text, nämlich dient einander. Ich habe schon öfter Leute in ihrem Dienst sowas sagen hören wie: Ich diene nicht den Menschen, sondern Gott. Und diese Aussage ist eigentlich total unbiblisch. Die ist falsch. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ich weiß, dass wenn jemand so etwas sagt, dann meint er meistens so etwas wie: Ich diene nicht, um den Menschen zu gefallen. Ich diene nicht, um bei den Menschen gut dazustehen. Ich diene nicht, um dafür Anerkennung zu bekommen oder gesehen zu werden, sondern es geht um Gott. Es geht dabei für mich um Gott. Aber natürlich dienen wir auch den Menschen. Hier steht: dient einander. Du mir und ich dir. Es geht darum, einander zu erbauen, einander etwas Gutes zu tun, einander zu helfen und einander im Glauben weiterzubringen. Ich glaube, wir können manchmal in unserem Dienst eine zu menschbezogene Sicht auf die Sache haben. Und das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass ich hier nach vorne komme und dass es mir darum geht, möglichst sympathisch rüberzukommen. Oder dass es mir wichtig ist, dass die Leute wissen, wie aufwendig, wie zeitaufwendig, wie kraftaufwendig ein Dienst für mich war. Oder dass ich irgendwie unauffällig mitteile, dass ich das so in den Satz, in einen Nebensatz mit einbaue, dass ich auch etwas zum Buffet beigesteuert habe. Oder dass ich mich auch an der Kollekte oder Sonderspende oder sowas beteiligt habe. Die Leute sollen es wahrnehmen. Sie sollen gut von mir denken. Sie sollen mich anerkennen. Man kann aber auch auf der anderen Seite eine zu vermeintlich geistliche Sicht auf den Dienst haben. Und dann geht es nur noch um gewissenhafte Pflichterfüllung gegenüber Gott. Und mein Gegenüber, mein Nächster, dem ich ja auch diene, der spielt dann keine Rolle mehr. Und dann werde ich vielleicht lieblos, dann werde ich vielleicht grob, dann werde ich vielleicht rücksichtslos in meinem Dienst und in der Art und Weise, wie ich ihn mache. Der Dienst ist für Gott, keine Frage. Das sagt unser Text auch noch und das ist der letzte Punkt der Predigt. Aber der Dienst am Nächsten ist wichtig, denn Christus war ein Menschendiener. Er hat uns gedient. Und wenn du sagst: Ja, ich möchte meinen Geschwistern dienen, aber ich weiß nicht, wie genau. Unser Text sagt uns, womit man dienen soll. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Wenn du Christ bist, dann hast du den Auftrag und auch die Fähigkeit zu dienen. Gott gibt uns Gaben, wird hier gesagt. Fähigkeiten, die wir in der Kraft des Heiligen Geistes bekommen und in der Kraft des Heiligen Geistes einsetzen können, um Gott und den Menschen zu dienen, damit sie erbaut werden. Die Bibel nennt uns da auch einige konkrete Gaben, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte. Aber wenn du dir die Frage stellst, was das bei dir ist, wie du dienen sollst, dann frag dich doch einfach, was du gut kannst. Frag dich, was du gerne machst. Frag dich, was dir auf dem Herzen liegt, was deine Leidenschaft ist, wofür dein Herz brennt. Und wenn du dich dort einbringst, dann bist du mit ziemlicher Sicherheit an der richtigen Stelle. Um diesen Punkt Dienst am Nächsten abzuschließen, würde ich euch gerne von einem Beispiel erzählen. Diese Woche habe ich für das Bibelstudium einen Artikel lesen müssen. Da ging es um das Alter und alte Menschen in der Gemeinde. Und es ging darum, wie man Senioren in der Gemeinde ehren kann, wie man ihnen dienen kann, wie man sie integrieren kann und wie man von ihnen lernen kann. Und während ich das so las, stellte ich fest, dass ich die Senioren in meiner Gemeinde und die Seniorenarbeit in meiner Gemeinde ein bisschen zu sehr aus dem Blick verloren habe. Und ich dachte so darüber nach, und als ich so darüber nachdachte, fiel mir eine Schwester ein, die ja in meiner Gemeinde ist, und ihr Name ist Anna. Und mir fiel das erste Mal so richtig auf, dass Anna ein richtiges Herz für alte Menschen hat. Sie arbeitet in einem Seniorenheim, also sie hat beruflich schon damit zu tun und dient dort den Senioren. Sie veranstaltet und organisiert jedes Jahr in unserer Gemeinde ein Altenfest, wo wir einen Gottesdienst als ganze Gemeinde abhalten mit Kaffee und Kuchen und wo die Alten und das Alter im Zentrum steht und wo wir sie ein bisschen ehren wollen. Und sie hat vor einigen Jahren Initiative ergriffen und einen Seniorenchor auf die Beine gestellt. Und der ist echt Gold wert. Denn wenn wir als Gemeinde mal eine Beerdigung durchführen, dann ist es oft schwer, Sänger zu finden, weil man sowas ja nicht im Voraus planen kann und die meisten arbeiten müssen und nicht so leicht Urlaub bekommen. Und dann ist so ein Seniorenchor Gold wert, weil die immer zur Verfügung stehen und einen super Dienst dort machen. Und mir ist das erste Mal so richtig aufgefallen, dass sie sich so viel für die alten Menschen unserer Gemeinde einsetzt und engagiert. Und mir war es wichtig, ihr dafür zu danken. Und ich machte das auch mit einer WhatsApp-Nachricht. Und sie schrieb mir zurück, dass sie ein bisschen sprachlos sei, weil das ein bisschen überraschend kam. Aber sie sagte mir dann das Gleiche, was sie ihren Senioren im Seniorenchor sagt, nämlich, wir wollen Gott zur Ehre und den Menschen zum Segen sein. Und ich finde, das zeigt genau, worum es beim Dienst am nächsten geht. Jemand dient mit seiner Leidenschaft, mit seinen Gaben und tut es zu Gottes Ehre und zum Segen für seinen Nächsten. Der zweite Teil des Verses führt uns zum nächsten Punkt, Dienst am Nächsten aus Gnade. Und hier steht, wir sollen mit unseren Gaben dienen als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Als Diener sind wir Haushalter von Gottes vielseitiger und mannigfaltiger Gnade. Und ich denke, ihr kennt die Rolle, die Aufgabe eines Haushalters, dass ihm etwas anvertraut wurde, das er verwalten sollte, das er treu verwalten sollte, um einen Gewinn für seinen Herrn zu erwirtschaften. Und als Christen sind wir Haushalter der Gnade. Wir haben Gnadengaben bekommen, wie wir gerade gelesen haben. Fähigkeiten, die uns anvertraut wurden, gnädigerweise, mit denen wir dienen können. Und wir haben Gnade am Kreuz erfahren, wo uns Jesus alle unsere Sünden vergibt. Jemand sagte mal, Dienst ist Dank für Golgatha. Weil wir Gnade erfahren haben, dienen wir. Es geht nicht darum, dass ich durch meinen Dienst die Gnade Gottes verdienen möchte, sondern weil er gnädig war, diene ich ihm. Das ist auch die Stelle in unserem Text, die jeden ansprechen sollte, der noch kein gläubiger Christ ist. Wenn du hier kein festes, kein offizielles Mitglied der Gemeinde bist, aber hier und da auch einen Dienst tust, und egal was das ist, ich bin mir sicher, das ist ein guter Freundschaftsbeweis. Ich bin mir sicher, dass es gut gemeint und dass es auch dankbar angenommen wird, aber es nützt dir leider gar nichts. Schau mal, wenn die Gnade Gottes nicht der Ausgangspunkt für deinen Dienst ist, dann nützt der Dienst gar nichts. Unser Dienst beginnt erst, wenn wir den angenommen haben, der uns gedient hat. Und das ist Jesus Christus. In Markus 10, 45, das, was wir gerade in der Textlesung gelesen haben, sagt Jesus selbst, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesu Dienst an uns besteht darin, dass er sich als Lösegeld für uns hingegeben hat. Das heißt, dass er mit seinem Tod am Kreuz den Preis für unsere Schuld und für unsere Sünde bezahlt hat. Und in dem Moment, wo wir unsere Sünden bekennen und wo wir dieses Opfer im Glauben annehmen, werden wir Kinder Gottes. In diesem Moment werden wir sein Volk. In diesem Moment werden wir sein Eigentum. Wir werden seine Knechte, wir werden seine Diener. Wenn du also in den Dienst für Gott mit einsteigen möchtest, aber die Frage deiner Sünde noch nicht geklärt ist, dann muss ich dich erstmal ausbremsen und dich auf den Dienst Jesu hinweisen, der sein Leben anstelle von deinem hingegeben hat und am dritten Tag auferstanden ist, damit du für Gott und mit Gott leben kannst. Unser Dienst für Jesus beginnt erst, wenn wir seinen Dienst an uns erkannt und angenommen haben. Die Gnade Gottes ist der Ausgangspunkt. Ich will niemanden damit auf die Füße treten, der nicht gläubig ist und der Gemeinde einen Dienst erweisen möchte, überhaupt nicht. Ich schätze es wert, was man für Jesus und für die Gemeinde tut, egal was es ist, weil ich Jesus und weil ich die Gemeinde Gottes wertschätze. Aber ich wünsche mir, dass das, was du tust, auch einen wirklichen Wert bekommt. Und deshalb möchte ich dich einladen, Jesus Christus deine Sünden zu bekennen und ihn zu bitten, der Herr deines Lebens zu werden. Und ich denke, Auch wir Christen, glaube ich, brauchen immer wieder eine Erinnerung daran, dass die Gnade der Ausgangspunkt unseres Dienstes ist. Viel zu leicht und viel zu schnell neigen wir zu so einem Leistungsdenken, dass wir in so ein Leistungsdenken hineinfallen. Dass wir uns durch unseren Dienst etwas bei Gott verdienen müssen. Das musst du nicht. Er hat alles getan, was getan werden muss. Und je mehr ich diese Gnade verstehe, desto mehr wird mich das auch antreiben, meinen Dienst gut zu machen und 100% für Gott zu geben. Je mehr ich die Gnade verstehe, desto mehr werde ich angespornt zu dienen. Frag dich mal, ob du schon ausgelastet bist oder ob es noch etwas gibt, was du an Aufgaben in der Gemeinde übernehmen könntest. Wenn du in der Kinder- oder Jugendarbeit tätig bist, frag dich mal, ob du nur diese eine Stunde in der Woche hinter dich bringst oder ob du nicht noch mehr Zeit investieren könntest in Vorbereitung oder in die Beziehungen zu diesen Kids und Jugendlichen. Frag dich mal, wo es vielleicht noch eine helfende Hand gibt, die man anbieten könnte, wo man noch mit anpacken könnte oder wo du einfach noch mehr für Gott und für deinen Nächsten tun kannst, weil du Jesus liebst und weil du seine Gnade erfahren hast. In Kolosser 4, Vers 17 steht: Und sagt dem Archippus, und das sind jetzt sehr persönliche Worte, die Paulus an einen Diener richtet, und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Das Problem von Archippus war nicht, dass er nicht gedient hat. Das hat er, hatte einen Dienst. Sein Problem war, dass er ihn nicht zu 100% ausgefüllt hat. Er hätte noch mehr tun können. Frag dich doch einfach mal, ob du hier und da nicht irgendwo noch mehr tun kannst, weil Gott dir gnädig war. Vielleicht kennt ihr diesen Film Schindlers Liste, ein sehr bewegender Film, ein sehr berührender Film über historische Tatsachen. Da geht es um diesen Industriellen Oskar Schindler, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts Juden vor der Deportation ins KZ rettete, indem er sie in seiner Fabrik angestellt hat. Und im Laufe dieses Films wendet dieser Mann sein ganzes Vermögen auf, um diese Menschen vor dem Tod zu bewahren. Und 1100 Namen, 1100 Menschen landen auf seiner Liste, denen er das Leben gerettet hat. Und gegen Ende dieses Films gibt es diese Szene, wo sich die Juden bedanken für das, was Oskar Schindler getan hat. Und er steht dort und er weint. Und er sagt, ich hätte mehr tun können. Und er hält sein goldenes NSDAP-Zeichen in der Hand, er war Parteimitglied, und sagt, das ist aus Gold. Das ist zwei Menschenleben wert. Mindestens eins. Da steht sein Auto und er sagt, 10 Menschenleben. Der Kommandant hätte es mir abgekauft. 10 Menschenleben. Ich hätte mehr tun können. Ich glaube, wenn wir im Himmel Gottes Gnade und Jesu Dienst an uns mehr verstehen werden, als wir es jetzt tun, dann wird unsere Reaktion ganz ähnlich sein. Ich hätte mehr tun können. Lasst uns jetzt darauf zusehen, dass wir unseren Dienst erfüllen und dass wir uns einsetzen für Jesus im Dienst, weil er uns gnädig war. Vers 11 bringt uns zum dritten Punkt, Dienst am Nächsten und für Gott. Dort steht, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die erste Hälfte dieses Verses, die teilt die Dienste in gewisse Gruppen auf. Petrus hat uns ja von den Gnadengaben erzählt und er verzichtet hier darauf, diese Gnadengaben im Einzelnen aufzuzählen. An anderen Stellen in der Bibel finden wir da Aufzählungen, wo uns einige Gaben konkret genannt werden. Petrus verzichtet darauf, aber er teilt sie sozusagen in zwei größere Rubriken auf. Er sagt, wenn jemand rede, tue er das so und so, und wenn jemand dient, tue er das so und so. Also er unterscheidet zwischen Redegaben und Dienstgaben. Zu den Redegaben gehören die, die zum Einsatz kommen, wenn man einem anderen biblische Wahrheiten vermittelt. Und ich formuliere das bewusst so allgemein, weil es verschiedene Dienste gibt, in denen das der Fall sein kann. Ganz offensichtlich in der Predigt, aber auch als Jugendleiter, als Teenie-Leiter, in der Kinderstundenarbeit, als Vater, wenn du zu Hause deiner Familie das Wort Gottes nahe bringst, oder als Seelsorger, überall dort, wo man redet, was das Wort Gottes ist, wo ich mit meiner Rede einem anderen diene. Und diese Rededienste, die sollen so geschehen, dass man sagt, dass das, was man sagt, Aussprüche Gottes sind. Und wenn wir das jetzt umsetzen wollen, dann kann es sein, dass es einem da ein bisschen schaudert, oder? Das klingt ein bisschen anmaßend, oder? Das, was ich sage, sind Aussprüche Gottes. Wie soll ich, Mensch, denn garantieren, dass das, was ich sage, Wort Gottes ist? Es ist eigentlich viel einfacher, als man denkt. Wenn ich einfach das wiedergebe, was hier steht, dann spricht Gott. Wenn ich mit guter und gesunder Auslegung erkläre, was hier geschrieben steht, dann spricht Gott. Durch den Prediger, durch den Teenie-Leiter, durch den Seelsorger, durch den Ehemann und Vater. Wenn ich bete, dass Gott durch seinen Geist reden soll und ich mich nicht auf meine Rhetorik, meine Weisheit oder meine Meinung verlasse und die weitergebe, dann wird Gott sprechen. So geschieht Dienst mit Gottes Hilfe. Und dann spricht er vom Dienen und schließt damit alle praktischen Gaben mit ein. Die Bibel nennt uns zum Beispiel eine Gabe des Dienens, sie nennt uns eine Gabe der Hilfeleistung, des Gebens, der Barmherzigkeit, der Leitung und so weiter. Alles, was ich tun kann, soll aus der Kraft geschehen, die Gott darreicht, die er gibt. Und in der Praxis, wenn du im Dienst bist, wirst du merken, dass das auch absolut notwendig ist. Wenn die ersten Konflikte entstehen mit den Menschen, denen du dienen sollst, wenn die Umstände in deinem Leben schwieriger werden und der Dienst anstrengend wird, wenn die Erfolge oder die Früchte irgendwie auszubleiben scheinen und wenn scheinbar keiner wertschätzt, was du tust, dann sind unsere menschlichen Kräfte schnell am Ende. Und dann brauchen wir die Kraft Gottes, dann brauchen wir die Kraft von dem, der uns gedient hat, selbst wenn die Menschen ihn abgelehnt haben. Dann brauchen wir die Kraft von dem, der uns gedient hat, selbst wenn sie ihm keine Ruhe gelassen haben. Der gedient hat, selbst wenn Jerusalem sich nicht bekehren wollte. Der gedient hat, selbst wenn sie ihn bespuckt, beschimpft, geschlagen und ermordet haben. Menschliche Kraft ist schnell am Ende, aber Gottes Kraft, die überwindet das alles. Wisst ihr, in welchem Zustand Jesus sich befand, als er dieses Wunder der Speisung der 5000 getan hat, wo er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer und unzählige Frauen und Kinder satt gemacht hat? Wenn man die Evangelien so nebeneinander legt und das miteinander vergleicht, dann stellen wir fest, dass er und die Jünger total erschöpft waren von ihrem Dienst. Es wird gesagt, dass sie nicht einen Moment Zeit hatten, sich auszuruhen. Das ist der Kontext. Und er hat unmittelbar davor erfahren, dass Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Er hatte diese Nachricht bekommen und Johannes war sein Freund. Johannes war einer seiner Verwandten. Diese Menschen, die waren erschöpft und die waren traurig. Und als er dann diese Riesenvolksmenge sieht, heißt es, er erbarmte sich über sie. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Was ist das für eine Kraft, dass Jesus sich selbst in so einem Moment die Zeit nimmt, sie zu lehren und sie satt zu machen? Diese Kraft, die möchte er dir geben, damit du deinen Dienst tun kannst, egal wie die Umstände sind. Die zweite Hälfte dieses Verses, die schließt dieses Thema ab und die bringt uns nochmal zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich wem wir dienen. Wir hatten die Aufforderung am Anfang, dient einander, und der Text sagt uns, womit und wie wir dienen sollen. Und jetzt verrät er uns auch den Zweck, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dienst am Nächsten ist Dienst für Gott. Wir müssen uns keine Angst haben, dass wenn wir den Menschen dienen, wir Gott irgendwie außer Acht lassen. Sondern wenn wir das tun, dann dienen wir Gott automatisch. Das ist das, was er von uns will. Gott wird dadurch verherrlicht, wenn wir einander dienen. Jesus sagt, die beiden größten Gebote sind, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich auf dieser horizontalen Ebene mit den Menschen Schwierigkeiten habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, ihnen zu dienen, dann stelle ich auch diese vertikale Ebene zu Gott in Frage. Und wenn es auf dieser vertikalen Ebene zu Gott in der Beziehung schwierig ist, dann wird es auch auf horizontaler Ebene zu Problemen kommen. Ich möchte das noch einmal zusammenfassen. Jeder Christ hat von den Umständen den unabhängigen und den zeitlosen Auftrag, seinem Nächsten zu dienen. Und der Ausgangspunkt für diesen Dienst ist Gottes Gnade. Weil er gnädig ist, diene ich ihm hingegeben. Und dieser Dienst lässt sich vollmächtig und beständig bewältigen, wenn wir mit Gottes Hilfe und zu seiner Ehre dienen. Und Dienst am Nächsten ist Dienst für Gott. Ich würde gerne abschließen, indem ich euch ein kleines Gedicht vorlese. Ich habe das ja vor kurzem von einem unbekannten Autor gefunden und bin darauf gestoßen, als ich mich mit dem Thema »Wie wird es im Himmel sein?« auseinandergesetzt habe. Und in diesem Gedicht, da wird das Zusammentreffen mit Jesus im Himmel beschrieben. Und damit möchte ich abschließen. Wenn ich schau in sein strahlend Gesicht, dorngekrönt einst, jetzt nur voll Licht, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab, mehr so viel mehr, mehr meines Lebens und was ich nur hab. Wenn ich schau in sein strahlend Gesicht, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab. Seh die Hand ich, die alles erschafft, durchnagelt einst, jetzt nur voll Kraft, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab, mehr so viel mehr, mehr meines Lebens und was ich nur hab. Seh die Hand ich, die alles erschafft, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab. Wenn ich knie vor dir, Gottes Sohn, du, der einst litt, jetzt auf dem Thron, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch dir gab, mehr so viel mehr, mehr meines Lebens und was ich nur hab. Wenn ich knie vor dir, Gottes Sohn, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch dir gab. Amen.